Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Auslosungsvorschau auf die US Open liegt hinter uns. Die US Open liegen vor uns nur ein paar Stunden. Da wird es natürlich nochmal Zeit für eine Challenger Corner. Herzlich willkommen zu eben dieser Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies. Wie immer bei mir der Chef von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Ja, wir haben uns gedacht, es ist kein guter Zeitpunkt, um jetzt über Challenger-Tennis zu sprechen, so kurz vor einem Grand Slam. Aber es gab jetzt in dieser Woche so ein bisschen den Abschluss der deutschen Challenger-Tour und darüber müssen wir ja sprechen.
Ja, aber da muss ich jetzt ja gleich wieder einhaken. Warum? Es gibt nie einen nicht guten Zeitpunkt, um über Challenger-Tennis zu sprechen.
Da hast du allerdings recht. Da hast du vollkommen recht. Und ich krieche im Staub vor dir. In Augsburg wurden die Schwaben Open ausgetragen. Und da sie in dieser Woche erstmal einen Überraschungssieger gehabt haben und zweitens man dann auch junge deutsche Spieler sehen konnte, hatte dieses Turnier eine absolut große Berechtigung.
Ja, absolut. Ich gebe dir recht, es ist natürlich jetzt in einer Qualifikationswoche zu einem Grand Slam, sind die Challenger-Turniere relativ spärlich gesät. Wir haben nur 3 Turniere in dieser Woche gehabt, unter anderem jetzt eben auch die Schwaben Open, ein ATP Challenger 50 Turnier, was ja jetzt schon einige Jahre in Augsburg ausgetragen wird, jetzt auch sukzessive immer weiter wächst, war von den Veranstaltern her, glaube ich, auch eine richtig gute Geschichte, waren sehr zufrieden, waren viele Leute da, Wetter hat zum größten Teil gestimmt, gab ein bisschen Probleme mit dem Schedule, weil es einen Abend da gab, da hat es dann ein bisschen geregnet und durch die Spielerkonstellation war es dann ein bisschen schwierig, dann die einzelnen Matches da austragen zu können, aber am Ende hat das alles gut funktioniert und am Samstag ist es dann auch eben bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne gegangen.
Das Turnier hat am Ende Cedric Marcel Stäbe gewonnen und ach komm, lass uns ihn gleich einen Moment nach vorne nehmen, weil Cedric Marcel Stäbe, diese Geschichte ist einfach zu cool. 2 Jahre war er jetzt außen vor wegen Verletzungen und dann hat er nochmal gesagt, na komm, ich versuch's einfach nochmal. Er ist Mitte 30, war schon mal Top 100 Spieler, hat Grand Slams gespielt etc. und wurde immer wieder von Verletzungen aus der Bahn geworfen. Zuletzt halt 2 Jahre lang und er ist jetzt zurückgekommen, hat bei den 15.000ern gespielt und ist hier dann in diesem Turnier angetreten und wahrscheinlich gar nicht mit so richtig großen Aussichten, beziehungsweise wo er gesagt hat, mit Protected Ranking angetreten, mal gucken, wie es so läuft. Und dann besiegt er den an 4 besiegten Mili Polichak, dann Buvaisai Gadamauri, dann in der 3. Runde Matthias Czerny, dann Zdenek Gola und dann in der im Finale den an 8 gesetzten Alexander Richard und gewinnt am Ende dieses Turnier. Was für ein Erfolg für Cedric Marcel Stäbe.
Ja, und er hat sich auch gefreut. Es war, glaube ich, eine besondere Woche für ihn tatsächlich. Mama war mit dabei, also war nicht ganz alleine unterwegs. Und die Ambitionen sind schon da. Also ich habe ihn ja beim Neckar Cup in Bad Rappenau das letzte Mal gesehen und da hat er schon gesagt, na, also es soll jetzt schon nochmal so in Richtung Top 100 gehen zumindest. Er war ja schon die Nummer 71 der Welt und man kennt ihn im deutschen Tennis, wird immer gerne wieder erzählt, die Geschichte 2012 vor allem, als er den Klassenerhalt fürs deutsche Davis Cup 7 gesichert hat, ja, mit einem Sieg über Leighton Hewitt damals. Der hat da schon einige Erfolge feiern können und hatte auch dementsprechende Ambitionen. Er weiß, dass er spielen kann, hat eine unglaublich hohe Spielintelligenz immer noch auf dem Platz. Das hat man gesehen, gerade in den Partien gegen Kola und Richard, die beiden auch ja ein bisschen physisch, glaube ich, angeschlagen waren. Zdenek Gola, der hat, ich weiß nicht, ich glaube 12 Matches am Stück, glaube ich, gewonnen gehabt, mhm, 2 Turniere am Stück gewonnen gehabt. Also der war in richtig guter Form, da war natürlich aber dann auch ein bisschen dann am Ende die Luft dann knapp für ihn. Nichtsdestotrotz, das muss man auch zu Ende spielen und für Cedric Marcel Stäbe war das ein guter Erfolg. Ich glaube, der hat da nochmal richtig Chancen durch seine Spielweise einfach dann wirklich nochmal nach vorne zu kommen. Er ist die Nummer 660 der Welt, jetzt geht der Sprung auf jeden Fall unter die Top 500 und ja, dann werden wir sehen, dann spielt es die nächste Woche in Como, da trifft er gleich auf den topgesetzten jungen Norweger, also da wird es gleich sehen, die nächste Bewährungsprobe, aber prinzipiell, er hat ja alle Anlagen und das große Problem war einfach immer die Physis, die Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben.
Cedric Marcel Stäbe jetzt auf Platz 450 und du hast es gesagt, in Como trifft er auf Nikolai Butkov-Kjær und dann mal schauen, wie es dann so weiterlaufen wird. Tennis never stops. Du hattest nach dem Finale kurz Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und das Interview hören wir jetzt.
Cedric Marcel Stäbe, Glückwunsch, der Champion hier bei den Schwaben Open 2025. Tolles Finale, glaube ich. Wir hatten sonniges Wetter, wir hatten eine volle Hütte. Wie war es heute auf dem Court?
Ja, super Atmosphäre. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe ein bisschen nervös angefangen, aber das ist auch ein Stück weit normal. Ich stand jetzt lange nicht mehr auf der Challenger Tour im Finale. Aber die Zuschauer haben das wirklich super gemacht, haben mich super unterstützt und ich bin eigentlich sehr froh, dass es jetzt wirklich so geklappt hat.
Besonderer Titel, der 10. auf der Challenger Tour, der 1. sogar tatsächlich in Deutschland. Wie ist das Gefühl gerade?
Ja, überwältigend, das ist super. Ich habe das die letzten Jahrzehnte eigentlich schon immer gehofft, dass ich in Deutschland Challenger-Titel holen kann. Vielleicht sogar auch noch einen ATP-Titel, aber man muss auch klein anfangen erstmal. Deswegen, ja, ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat im Herbst meiner Karriere, aber umso besser auch noch vor der Haustür.
Und es ist ja noch nicht vorbei, also eben jetzt auch im Live-Ranking unter die Top 500 jetzt wieder zurück. Ist das der Fahrplan, den du dir so vorgestellt hast?
Genau, das war eigentlich das Ziel bis Ende des Jahres. Ich hoffe, dass ich jetzt ein paar Ziele anpassen kann und muss ich auch schnell machen, weil sonst kommt man natürlich ein bisschen in ein kleines Loch rein und ja, ich hoffe, dass es bis Ende des Jahres vielleicht Richtung 300 gehen kann sogar und vielleicht dann bis Paris nächstes Jahr Richtung, wieder Grand Slam Quali.
Zeit für ein bisschen feiern heute Abend?
Vielleicht das eine oder andere mal kurz ein bisschen das machen, aber jetzt nicht gravieren, weil nächste Woche geht es schon nach Como und dann möchte ich dann auch wieder fit sein.
Dann wünsche ich mal viel Spaß und viel Erfolg weiterhin vor allem.
Danke.
Cedric Marcel Stäbe also in der letzten Woche der Sieger bei den Schwaben Open. Anderer Comebacker übrigens, über den wir auch in diesem Sommer gesprochen haben, wegen der Tennis Channel Bundesliga, Oskar Otte, der hat letzte Woche in Überlingen gespielt und dort das Halbfinale erreicht bei einem 30.000er ITF-Turnier. Und auch der macht sich jetzt so langsam wieder auf den Weg nach oben. Das wird spannend zu beobachten sein, ob die beiden wirklich nochmal an alte Glanzzeiten anknüpfen können. Cedric Marcel Stäbe hat dieses Turnier gewonnen. In der ersten Runde war aber auch ein junger deutscher Spieler am Start und das war Max Schönhaus. Der hat es geschafft, hier sich gegen Jakob Nicot in der ersten Runde durchzusetzen. 1:6, 7:6, 3:2 stand es, als Nicot dann aufgeben musste. Dann hat er gegen Alexander Richard verloren mit 7:6 im dritten Satz. Eine ganz, ganz knappe Niederlage für Max Schönhaus. Max Schönhaus, der im Finale stand bei den French Open der Junioren, der auch im Halbfinale stand bei den Junioren in Wimbledon und der ein ganz großes Ziel hat, bis Ende des Jahres unter den Top 10 der Junioren-Weltrangliste zu stehen. Und das etwas längere Interview mit Max Schönhaus, das hört ihr hier.
Ja, Max, erstmal Glückwunsch zum Erfolg. War natürlich nicht so das Ende, was du dir wahrscheinlich gewünscht hast, aber nichtsdestotrotz ein Erfolg. Wie ist es gelaufen heute auf dem Platz?
Ja, tatsächlich. Mein Jakob ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir haben in der gleichen Liga gespielt, in der gleichen Mannschaft, beide für Sprendling gespielt. Wir kannten uns vorher noch so ein bisschen durch die Junior-Karriere. Ich meine, er ist 2 Jahre älter, glaube ich, als ich, oder 2 oder 3. Deswegen, wir hatten auf jeden Fall ein paar Turniere auch zusammen, dann bei den Junioren. Dann zusammen die Mannschaft gespielt. Da sind wir noch so ein bisschen enger zusammengewachsen, auch ein Doppel zusammengespielt und so. Deswegen ist es natürlich nicht schön, wenn man sich so den Sieg holt. Vor allem dann gegen ihn nicht. Ich meine, er ist ein mega geiler Spieler. Ich finde, er macht den Job echt gut. Auch für sein Alter, finde ich. Ich meine, er ist jetzt ein bisschen abgerutscht im Ranking. Trotzdem finde ich, dass er sehr, sehr, sehr großes Potenzial hat. Und zum Match. Heute 1. Satz sehr, sehr schwierig reingefunden. Viele nicht gute Fehler gemacht. Viele unnötige Fehler gemacht. So ein bisschen den Anschluss nicht gefunden, dann auch auf sein Spiel. Er hat schon relativ heavy gespielt, was mich so ein bisschen nach hinten gedrängt hat. Mhm. Viel mit dem Kick gearbeitet auf meiner Rückhand. Da musste ich so ein bisschen die Return-Position finden. Aber trotzdem happy, dass ich wenn wir jetzt tennistechnisch sehen oder meine Tennisleistung nicht die beste war heute, finde ich trotzdem gut, dass ich heute den Sieg geholt habe. Viel dann über Kampf gegangen und ich finde, das hat heute echt gut funktioniert. Und wie gesagt, also natürlich echt schade, dass es so ein Ende haben musste. Wünscht man sich nicht und wünscht man auch keinem, aber so ist es halt manchmal.
Ist da noch ein bisschen Nervosität dabei, wenn man so ein Challenger Tour-Match bestreitet?
Natürlich. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Hauptfeld-Challenger gespielt. Mein Hauptfokus lag eher auf der Junior-Tour. Deswegen ist es immer cool, wenn man die Möglichkeit bekommt, vor allem dann auch durch eine Wildcard. Natürlich ist ein bisschen Nervosität dabei. Ich denke, es ist normal. Vor allem gegen ihn. Ich meine, es ist immer nicht so leicht, gegen Leute, die man gut kennt, zu spielen. Gerade schon gesagt, vor 2 Tagen mit ihm noch trainiert und so. Und so kam es dann halt. Aber ja, ich denke, Nervosität ist immer so ein bisschen dabei und das fand ich, habe ich heute relativ gut, außerdem halt im ersten, relativ gut gehandelt.
Ja, ein bisschen blödes Ende ist eigentlich schade, weil es ist auch der tatsächlich allererste Challenger-Erfolg in einem Hauptfeld. Ja. Und da werden ja so ein bisschen Erinnerungen wach. Diego de Duda spielt gerade, der hat vor den letzten Jahren was Ähnliches geschafft. Ja, ist das was trotzdem noch was Besonderes?
Ja, natürlich. Also ich hab lange drauf gearbeitet. Wie schon gesagt, ist immer cool, diese Challenger zu spielen. Natürlich hat man auch ein bisschen Erwartung dann. Ich meine, man trainiert hart, man spielt ein gutes Level, man spielt gut die Junioren. Da möchte man natürlich auch in den Challenger-Turnieren relativ weit kommen beziehungsweise gute Leute schlagen. Weil ich denke, dass das Level schon von uns jetzt da ist, dass wir in Challenger-Turnieren etwas weiterkommen können. Ich finde, sieht man auch gut an unserem Jahrgang, auch international jetzt. Ich meine, die ersten 2006er, 2007er gewinnen Challenger. Ja, deswegen finde ich schon, dass wir einen guten Jahrgang haben. Ich schaue mir gleich auf jeden Fall ein bisschen Diego an, unterstütze ihn da auf jeden Fall. Ja, sind alle so ein bisschen echt sehr, sehr eng, unterstützen uns, schreiben uns. Es macht schon Spaß und ja.
Klar, es ist natürlich in den letzten Monaten schon viel auch durch die Presse gegangen von dir, von euch, die Juniorenerfolge hatten. Kannst du trotzdem ein bisschen was noch über dich erzählen? Was bist du für ein Typ? Was machst du privat? Wie würdest du dich beschreiben?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich bin ein relativ offener Mensch. Liebe es, mit meiner Familie was zu machen. Verbringe viel Zeit eigentlich immer, wenn ich Zeit habe zwischen dem Tennis, verbringe ich immer Zeit mit meiner Familie. Dann, wenn ich mal zu Hause bin, was leider nicht so oft ist, mache ich viel mit meinen Neffen und mit meiner Nichte. Das macht immer mega Spaß. Ja, ansonsten tatsächlich interessiere ich mich so ein bisschen, neben dem Tennis spiele ich viel Golf. Habe das jetzt vor kurzem angefangen. So ein bisschen Abwechslung. Ich finde, da schaltet man immer relativ gut ab und vergisst so ein bisschen, dass man noch ein Tennisspieler ist. Das ist ganz schön. Ja, und sonst tatsächlich würde ich sagen, besteht mein Leben viel aus Reisen, viel trainieren, viel Tennis und dann, wenn ich mal Zeit finde, mit meiner Familie.
Hast du schon einen coolen Spot gefunden? Ich meine, ihr seid viel unterwegs. Gibt es irgendwo was, wo du sagst, ja, da hat es mir schon besonders gut gefallen?
Ja, ich habe tatsächlich in der IMG Academy in Florida trainiert. Ich finde, das war echt eine richtig coole Erfahrung. Bist direkt am Strand, 5 Minuten zum Strand. Mega, mega schöne Insel dort, direkt nebenan und ja, das ist auf jeden Fall ein Spot, den man sich merken kann. Da hat dann tatsächlich auch meine Eltern viel Urlaub gemacht, mich besuchen gekommen. Ja, ansonsten tatsächlich finde ich Italien echt schön. Ich liebe Kaffee tatsächlich, also ich liebe Espresso. Deswegen ist da natürlich immer schön. Ja, aber tatsächlich jetzt so ein Spot finde ich gar nicht. Ich meine, du siehst viel Tennisplätze, ne? Du siehst viel Hotel, ja. Viel Tennisplätze, so richtig dieses Sightseeing oder mal durch die Stadt, findet gar nicht so statt. Ja, ansonsten jetzt von außen fand ich Costa Rica echt noch cool. Das war eine echt coole Kultur, viel Natur. Genau, ich glaube, das sind so ein paar Highlights.
Und da gibt es auch tollen Kaffee, glaube ich.
Ja,
aber prinzipiell, ich weiß, klar, ihr habt viel Hotel, Tennisplatz und so weiter, aber wenn mal Zeit wäre, wärst du so ein Typ, der das auch macht, der dann mal rausgeht, sich so die Plätze dann noch anschaut, wo die Turniere stattfinden?
Ja, schon tatsächlich. Dann ab und zu mit meinem Team, aber muss jetzt auch nicht zu lange sein. Also ich bin jetzt nicht so der irgendwie Wanderer oder irgendwie der Sightseeing-Typ. Ich finde es trotzdem schön, mal so ein bisschen die andere Kultur zu sehen, die anderen Länder, wie es da so ist. Ja, also wenn ich auf jeden Fall Zeit habe, so nach dem Turnier, nehme ich mir schon ab und zu Zeit. Zum Beispiel New York habe ich mir Zeit genommen, Japan habe ich mir Zeit genommen, so einen Tag mal ein bisschen rumzugucken. Wie schon gesagt, schaltet man auch relativ gut ab und das macht schon Spaß.
Fußballsaison hat begonnen oder beginnt. Fußballfan? Wenn ja, wofür oder für wen schlägt das Herz?
Für Borussia Dortmund auf jeden Fall.
Okay.
Sehr großes Borussia Dortmund-Herz.
Das heißt, gehst du dann auch mal zu Spielen oder bist früher zu Spielen gegangen? Jetzt wird es weniger Zeit sein, aber wenn du mal wieder da wärst?
Ja, tatsächlich. Früher ging es tatsächlich. Es war überschaubar. Jetzt mein Schwiegervater oder Papa von meiner Freundin hat tatsächlich Dauerkarten. Ich weiß nicht, ob 2 oder 3. Und dann eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin, gehe ich, wenn ich kann tatsächlich, wenn ich die Zeit finde oder irgendwie nichts mit meiner Familie mache, dann nehme ich mir schon mal die Zeit. Muss halt gut passen, ne? Heimspiel muss sein, es müsste dann wahrscheinlich Wochenende sein, wenn ich zu Hause bin. Und dann müssen sie selber noch nicht geplant haben zu gehen. Ja, aber tatsächlich, ich versuche es auf jeden Fall. Ja. Klappen tut es nicht immer, aber ja, wenn ich kann, auf jeden Fall.
Und dann Strophi einpacken.
Ja, genau.
wenn du dich selbst beschreiben müsstest auf dem Court, wie würdest du deinen Spielstil beschreiben?
Ich würde sagen, tatsächlich offensiv. Viel, aber auch so den Herzschlag des Ballwechsels zu bestimmen. Mhm. Ich liebe es tatsächlich, wenn ich das Tempo bestimmen kann, in dem gespielt wird. Ich mag es tatsächlich auch, so ein bisschen durchzumixen mit der Rückhand, mit dem Slice, dann den Spinny zu spielen. Am besten danach noch eine Vorhand. Ansonsten ja, versuche ich sehr, sehr viel Vorhand trotzdem zu spielen. Ja, das ist so mein offensiver Spielstil.
Jetzt ist in den letzten Monaten einiges passiert. Wenn du es ein bisschen reflektierst, jetzt betrachtest, ist das eigentlich schon wirklich so angekommen? Junioren, Grand Slam Finale, jetzt eben auch, wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass bei euch, bei den deutschen Jungs, gerade so ein bisschen Bewegung drin ist. Ne? Also fühlt ihr das auch und wie kann man das vielleicht beschreiben? Merkt ihr so eine Aufbruchstimmung? Weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es macht extrem Spaß mit den Jungs. Vor allem, wenn wir dann auch zusammen so ein bisschen Erfolge feiern. Natürlich war es dann schade, das Finale von Paris, aber ich glaube, wir beide haben so ein bisschen gesehen, dass wir beide den Erfolg geholt haben. Auch irgendwo für den Deutschen Tennisbund oder auch für das Land, für Deutschland. Das war schon was mega, mega Tolles. Natürlich ist Tennis eine Einzelsportart, das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber es gibt einem so ein bisschen Selbstvertrauen, dass man es auf jeden Fall so ein bisschen auf dem richtigen Weg ist, ne? Dass die Erfolge dann kommen. Mhm. Ich bin einer, der sich viel auf die Entwicklung konzentriert, gar nicht so richtig ergebnisorientiert. Ich versuche mein Bestes zu machen jeden Tag, versuche an den richtigen Dingen zu arbeiten und ich denke, dann kommen die Ergebnisse von alleine. Aber ja, das stimmt schon. Ich finde, wir haben jetzt echt ein paar sehr, sehr coole Jungs, gute Jungs, die auch hochkommen, die auf jeden Fall sehr, sehr hohes Potenzial haben. Genau, und wir sind so ein bisschen wie so eine kleine Freundesgruppe auch. Ich verstehe mich mit jedem mega, mega gut. Halte Kontakt auch neben dem Platz, schreiben und telefonieren. Ja, und so ist es noch mal ein bisschen schöner, dann zusammen so ein bisschen die Erfolge zu feiern, wie schon gesagt.
Ist ja vielleicht auch ein bisschen Ansporn, oder? Untereinander.
Absolut, natürlich. Ich glaube, dann die deutschen Konkurrenten sieht man noch mal so ein bisschen näher als die internationalen, obwohl es eigentlich so ein bisschen Quatsch ist, natürlich. Ich meine, du kämpfst für dich selber, ohne jetzt irgendwie nach links oder rechts zu gucken. Aber ja, natürlich. Also du hast die Deutschen vor allem, wenn dann irgendwie in dem einen Turnier der eine weiterkommt als der andere. Ich meine, das ist das Schöne auch irgendwo am Tennis. Du hast jede Woche die neue Chance, weiterzukommen, dich zu verbessern. Und genau, aber es macht schon Spaß mit den Jungs.
Gerade so ein bisschen an die Weltspitze schaut, gibt es da einen Spieler, der dir besonders gut gefällt?
Ja, tatsächlich Lorenzo Musetti. Den finde ich echt mega. Cooler Typ auch neben dem Platz. Ich mag seinen Spielstil. Mega gute Einhändige, mixt die auch so ein bisschen ab. Deswegen, also neben dem Platz finde ich ihn auch echt sympathisch, führt ein cooles Leben, finde ich, ist relativ entspannt und coole Personalität.
Was ist denn der große Vorteil einer einhändigen Rückhand eigentlich?
Ja, tatsächlich finde ich so ein bisschen, du hast mehr Möglichkeiten. Bei der Beidhändigen ist es natürlich, haben auch ein paar Beidhändige einen relativ guten Slice, das muss man aber, ich finde, bei einer Einhändigen ist es ein bisschen natürlicher. Ich finde, bei einer Einhändigen hast du einfach diese Spielvariation so ein bisschen mehr. Du kannst mit dem Ball mehr machen als viele andere mit einer Beidhändigen. Natürlich kannst du halt kacheln oder draufgehen und schnell spielen. Du kannst aber auch mal einen höheren Spin ansetzen. Du kannst einen tiefen Slice ansetzen. Du kannst dich so ein bisschen wohlfühlen, so ein bisschen reingrooven mit dem Slice. Deswegen finde ich, dass du da auf jeden Fall mehr Variation hast. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.
Michael Stich hat mal gesagt, man muss weniger laufen.
Ja, das ist auch ein Punkt. Ja, das stimmt.
Okay. Wie sieht es zielmäßig aus? Du hast gesagt, so Weltranglistenposition ist vielleicht gar nicht erst so wichtig, aber was sind vielleicht so die nächsten Schritte, die du jetzt gehen möchtest?
Also dieses Jahr auf jeden Fall spiele ich noch die US Open, gucke, wie ich da performe. Vielleicht muss ich dann gar keine Junior-Turniere mehr spielen, um in den Top 10 zu landen, weil mein Ziel ist die Top 10, damit ich nächstes Jahr dann 8 Challenger Wildcard Hauptfeld bekomme von der ATF mit Kooperation mit der ATP. Genau, das ist auf jeden Fall dieses Jahr mein Ziel. Dann so ein kleineres Ziel ist das Masters, Chengdu, Ende des Jahres. Natürlich baut das eine auf dem anderen so ein bisschen auf. Ich meine, wenn du Chengdu spielst, bist du eigentlich sicher Top 10, weil es da schon so viele Punkte gibt, nur fürs Antreten.
Ja.
Genau, deswegen spiele ich jetzt dieses Jahr noch US Open, dann vielleicht noch 2 in Japan oder 1 in China und 1 in Japan, glaube ich. Und dann, gucken wir mal. Dieses Jahr ist es auf jeden Fall das Ziel, die Top 10 in den Junioren.
Und Grand Slam-Titel wäre wahrscheinlich auch cool.
Das stimmt, ja, das wäre schön.
Super, ich wünsche schon mal viel Erfolg.
Mega, vielen Dank.
Wir haben in den letzten Wochen schon häufiger darüber gesprochen, dass es jetzt wirklich eine ziemlich große Garde an jungen deutschen Spielern gibt, die so langsam ihre Fußstapfen setzen wollen auf der ATP-Tour. Es ist ein knüppelharter Weg, man muss über die ITF-Turniere gehen, aber gerade diese Top 10, sind so wichtig, weil man dann halt so einen Accelerator bekommt von der ITF beziehungsweise von der Challenger Tour, dass man dann Wildcards bekommt für kleine Challenger Turniere. Und das, glaube ich, ist wirklich ein sehr lohnenswertes Ziel.
Ja, genau. Und für mich, für uns ist es so ein bisschen auch Nachholarbeit. So kommt mir das gerade auch ein bisschen vor, weil ich jetzt so langsam peu à peu die ganzen Spieler dann auch erst kennenlerne. Mhm. Also auch mit Max Schönhaus war das erste Mal, dass ich ihn persönlich getroffen habe. Und ja, ein sehr intelligenter junger Mann, der das da auch sofort dann natürlich erkannt hat und gesagt hat, deshalb auch das Ziel bei den Junioren da möglichst weit zu kommen, um dann im nächsten Jahr, dann wenn es dann wirklich auf dem Pro-Circuit dann losgeht, da auch die dementsprechenden Wildcards zu erhalten. Du hast das gerade erklärt. Und überhaupt finde ich ihn sehr aufgeräumt, da sehr, macht einen sehr reifen Eindruck und hat natürlich diese Besonderheit mit seinem Spielstil, wo er sich, glaube ich, auch darüber bewusst ist, dass das natürlich noch etwas Besonderes ist, die einhändige Rückhand, dann überhaupt auch die ganzen Anlagen, die er dann auf dem Platz eben auch hat. Bin sehr gespannt auf seinem Weg, wird ja ein weiterer junger Deutscher sein, den wir in den nächsten Jahren hier verfolgen dürfen. Und ja, du hast es gesagt, wir haben ein Gros an diesen Spielern im Moment, was ja wirklich ja nur von Vorteil ist. Und am Ende werden wir sehen, wer dann sich dort dann auch tatsächlich eben auf diesem Pro-Circuit dann auch etablieren kann.
Wie gesagt, es ist ein knüppelharter Weg für die jungen Spieler nach oben, aber es mussten ihn alle gehen. Deswegen auch Max Schönhaus, auch Nils McDonald, auch Jamie McKenzie etc. Da gibt es so viele, Justin Engel, Diego de Dura, die wir immer so ein kleines bisschen auch noch vergessen, die müssen ihren Weg machen und die machen ihren Weg. Und da ist man sehr, sehr gespannt und das ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Was hat er insgesamt für dich auf den Eindruck gemacht? Du hast gerade gesagt, er wirkt auf dich ein intelligenter junger Mann. Ich habe gerade bei den drei ganz Jungen mit McDonald, mit Max Schönhaus und McKenzie schon den Eindruck, dass sie sehr geerdet sind, dass sie nicht in irgendeiner Weise abheben.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, eben auch sehr, sehr wichtig und den Eindruck hatte ich auch. Also da sehr sympathisch, hat sich da Zeit genommen, war alles kein Problem und auch wenn das jetzt ein verletzungsbedingter Erfolg war, aber war ja immerhin sein erster Erfolg auf Challenger-Ebene überhaupt in dem Hauptfeld und das hat er dann auch sehr reflektiert aufgenommen. Ne? Hat also gesagt, er hat auch teilweise in diesem Spiel da richtig schlecht gespielt, war sich dann schon dessen bewusst, dass da eben dann auch profitiert hat von dieser Aufgabe, aber insgesamt sagt er natürlich auch, gut, das ist auch Teil des Businesses, gehört natürlich mit dazu und nimmt dann diesen Sieg dann natürlich schon auch an und ist dann natürlich schon auch etwas Besonderes. Und ja, jetzt das nächste Ziel sind dann erstmal US Open, wird jetzt auch nochmal Junior spielen und vielleicht wird es ja nochmal ein krönender Abschluss, da nochmal relativ weit zu kommen. Und ja, dann im nächsten Jahr wird es dann sehr interessant, denn dann geht es tatsächlich dann eben auf die große Herrentour und dann beginnt eigentlich das Spiel, kann man sagen, von neuem.
Der Ernst des Lebens, hat mir mein Vater gesagt, als ich in die Ausbildung gegangen bin.
Genau.
Kackspruch. So, Max Schönhaus hier in die zweite Runde gekommen. Ein Spieler, der schon die Juniorentour hinter sich hat und diesen Weg dann schon machen muss jetzt auf der ATP-Tour und den eigentlich relativ viel Versprechen macht. Das ist Juan Carlos Prado Angelo aus Bolivien. Der war mal die Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste, ist im Moment unter den Top 250 in der Welt und war hier angetreten, hat allerdings dann gegen eine andere ehemalige Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste, Gilles Arnaud Bailly, verloren aus Belgien in 3 Sätzen mit 4-6 im dritten Satz. Bevor wir über Prado Angelo sprechen, lass ihn uns hören. You heard him here first, Juan Carlos Prado Angelo. Wenn er in 3-4 Jahren München gewinnt oder Hamburg gewinnt oder Barcelona gewinnt, dann könnt ihr sagen, ihr habt ihn bei der Challenger Corner das erste Mal gehört. Das ist Juan Carlos Prado Angelo.
First of all, was a tough one out there in the doubles. What made the difference in the end in this match?
Oh yeah, I think they are very good players. They used to play, I think, together. I don't know, but it's my second time playing with Boris, so I think we play very well during the week. And today, I think he played very good. I miss a little bit more returns than usually, and I think that was the key for today. No?
Also a very experienced doubles player, I guess, so what can you learn from him?
Yeah, a lot. He's always riding me through the court, so yeah. It's nice to play with him. You know, you have someone who had played very good tournaments in doubles. His best ranking was 70, so nice experience, and I say thank you to him for playing with me.
What about you? I think, your focus is on singles, I guess. But what about your ambitions in terms of doubles? Is it anything that you really like to play? You also won some challenger tournaments.
Yeah, I really like to play. Sometimes, like, I focus on singles. Like, there is not too many tournaments in the year that I play doubles. I just play with friends like him or Federico Ceballos. He's the other Bolivian guy. So when they ask me, I say, of course, let's play. But like after that, no, I focus on singles most of the time.
You were a very successful junior. You made it to the top of the juniors rankings. When you look back at these days, what were your highlights of your junior career?
Oh, yeah, it was incredible. No, yeah. I was, I don't know, number 10, and then I made such a good Roland Garros, and then I think that was the most like important tournament for me. Next, and then 1 month later in Wimbledon, I became number one with doubles, just mm-hmm. with doubles, and yeah. So doubles also is a very important part, no, of my life, but yeah, I focus on singles most of the time.
Now you're on the pro circuit. What makes it so tough?
Yeah, the players, they have a lot of experience. They know, well, now we know each other. Each match is like a battle here. In challengers, is every match so tough. So keep learning, keep training, and yeah, the results will come.
I think I haven't checked, but you were the top seed of this tournament. I don't know if it was the first time at a challenger you went. Anything special for you or... extra pressure?
No, I don't think extra pressure. I think I deserve this place. Like, I've been training so hard, so maybe I didn't notice that. Maybe it's my first time seeing number one in a challenger, so yeah, very happy. I think it's a reward from all the training, all the dedication that I'm putting in myself. So yeah, it was tough match, like I said, a battle with Bailey. He's like another guy. He played very good juniors, and we know each other for so long. So yeah, nice match. And well, keep learning and keep training to go to the next one.
What can you tell us about you? Where are you based? What about your practice situation in general?
I'm from Bolivia, but most of the time I go to train to Buenos Aires and sometimes to Miami too. Mm-hmm. But I love to be in my home in Santa Cruz in Bolivia. Now, well, this is my last tournament of the like European. So tomorrow I'm coming back home. I will be 3-4 days resting a little bit, and then I go to Buenos Aires to train 1.5 weeks, and then play in South America some tournaments.
Mm-hmm. And do you have there any bases, or how does it work in Miami and in Buenos Aires?
No. I'm always with my coach, mm-hmm. Herman. He's all, like, most of the time with me. Sometimes he needs to rest too, but like I have my fitness trainer and my psychologist. They are from Argentina. Mm-hmm. So most of the time when I go there, they are with me. Herman is resting, but we don't have like a base. In Miami, we are working sometimes with Franco Davin. Mm-hmm. So we train, when we go there, we train with him. And in Buenos Aires, we know, like, we have many friends that train there. So we book trainings with them, and we are moving to go to their clubs and everything.
He has a German name, your coach, but I think he is also Bolivian, right?
Yeah, he's Bolivian, but he has like his family, his like grandparent, he's German.
How would you describe your own game style?
I think I am an aggressive player. Mm-hmm. I like to attack, to have the I don't know how to say it, but to put pressure on my opponents. And I like to play with my forehand.
Mm-hmm. And I think the favorite surface is clay.
I like, in South America, we all play only in clay.
Yeah.
But sometimes when I go to hardcore, I like it. I think I play very, very well there too.
How was the experience on grass?
It was tough. I think I play well. I didn't win a match, but I think really I played well. I made good tournament in doubles, but I think I had a little bit of bad luck in the draws. I was still the number one in Wimbledon, and I played the guy who won the tournament, and he wasn't seeded. So I think it was a real bit of bad luck. But yeah, I like playing on like fast surface too.
You already mentioned you will be heading back to South America. I think it was your first time here in Augsburg.
Yes.
How was the experience overall and the tournament?
Yeah, it was really, really nice. I like it. The place, the city, the club is everything so nice. Well, it was nice. This is my first time playing in clay with the challenge system. Yeah. Mm-hmm. So, yeah, it was a nice and really rare experience. But, yeah, it was nice. So, well, last week, you know, I lost first round. It's like a little bit like I want to go home. I want to home.
Yeah.
Maybe. But, yeah, it's a really nice tournament.
Have you had the time to go to the city and look around a bit?
Yeah. We stay in the Rox Hotel. Mm-hmm. All the week, so we've been to the center every night to have dinner, and everything was really, really nice.
In general, when you're off the court, what are your hobbies? What are your interests?
I like to be with my friends, you know, with Boris, Herman. This week we've been together so much time. Like we play some, I don't know, card games. Mm-hmm. Not too much. I like to watch movies, and yeah, that's it.
Do you have a favorite movie?
No, not at the time. Not at the time. I don't have, like, I like to watch everything. I think we have many, like, a lot of free time in the tournament. So, next year, I think I will start studying in Bolivia. Mm-hmm. So yeah, maybe next year we have less free time.
You're going to study?
Yes.
Yeah. What are you going to study?
We're going to try to do online law. Mm-hmm. Because my parents, they are both lawyers, so okay. I think it will be helpful.
It's also a really tough one, and it takes some time, I guess.
Yeah. it's tough. You have to read a lot. I'm not used to it, but yeah, let's try it. No.
But is this anything you're interested in? Is it law? Is it anything you would also describe yourself as a person that can sit down and learn and read books for a long time?
Yeah. When I was in school, I was really good. I don't know what to say. I was good at school, but when I like at 16, I didn't do more like Princeton school. I go to online. Mm-hmm. So yeah, these two years I didn't do so much like reading and everything. But I think if I can focus, I like law. I see my parents doing that. Like they do well, so I will like.
Did you have a favorite subject in school?
When I was at school, I like it. I like math, so okay. I was good at math. But then, when I like went out from school, it was very difficult for me because but math was one of my favorites.
Okay. And how did you get into tennis? Well, your parents obviously weren't involved in tennis too much, at least.
Yeah, it's a funny story because in my family we are like footballers, you know. Uh-huh. Like we play football a lot, and in South America too we play a lot of football. I was playing football till 12. Mm-hmm. And like at 8 I started doing tennis like a secondary sport, you know. Mm-hmm. I did 3 days football, 2 days tennis, and then I was liking more tennis and until I only play tennis, and well, I have three brothers, one sister and two brothers. Mm-hmm. And they both play soccer, like they play football. So we are from a very like football family, you know.
What was the club?
The club is Blooming in Bolivia.
Blooming, okay.
Yes, in Santa Cruz.
Yeah.
Now I'm just looking the flights because I want to go this Sunday to the match. Uh-huh. But yeah, we like so much soccer there.
So there's also the main interest in other sports, right?
Is
football.
Yeah, I love. Yeah, I don't look like in other countries like matches, but in Bolivia, I like to see Blooming every time I come. I love to go to the stadium, you know, to see the match. But yeah, it's my family. We all love football.
When you look at the players at the top right now of the ATP rankings, do you have anyone who is, really, would you say, is kind of a role model for you?
No, I don't think so. I like Alcaraz very much. He's one of my favorite players, but Alcaraz and Sinner. But Alcaraz is like, I think, I like his game style. Mm-hmm. I think he has a lot of variety, but I also like how Sinner is more like they are very different, you know. They are Sinner more like a robot, you know, every time, and Alcaraz has like the drop shot, can go high, everything. And I like to see them winning.
Have you already had the chance to play with them?
Yeah. Last year, I went to the Nitto finals. Mm-hmm. I was sparring. Mm-hmm. So I hit with everyone. It was really nice experience. I hit with Sinner like 3-4 days. It was really good. I think he liked it. And Alcaraz, I just had the chance to hit once. But like, yeah, I hit with Medvedev every day. Uh-huh. Yeah, it was very difficult to hit with him. He hits so hard. Yeah, but it was a really good experience.
Okay. And what are your next milestones? What is coming up for you? Or your next milestones, your next goals also, maybe for the rest of the season?
Yeah, now, well, we're going back to South America. We have all the tournaments there. We have like 11 challengers like together. So I will be playing there. And yeah, the goal, I think, for this year, try to get into Australia. Mm-hmm. Open to the qualies. I have to defend some points too this end of the year. So, but yeah, that's the goal. Like, go to Australia, and yeah. At the beginning of the year, we put the goal of to finish the year down the 200. But I think it's possible. And yeah, but first I want to focus to try to get into Australia.
Unfortunately, I have never been to the South American swing, but can you maybe recommend a tournament? Which is your favorite tournament?
I love the ones in Santa Cruz in Bolivia. This year they are not doing it at this part of the year. They did it in June or in May, I think, I don't know. But yeah, I think I love that one. These last 2 years, it won, like, the tournament won the best tournament in South America. Mm-hmm. So I think it's a really nice one.
Okay. Thanks so far. Wish you all the best. Thank you.
Thank you so much.
Ich habe vor dem Interview gesagt, nur 4 Sandplatzturniere genannt. Ich glaube, das ist seine große Stärke, die Sandplatztour.
Ja, natürlich, klar, dieses Label haben die Südamerikaner irgendwie automatisch, aber davon distanzieren sie sich auch. Die sagen, also es gibt inzwischen natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für uns, auf anderen Plätzen zu trainieren. Das sieht man ja auch bei den Spaniern, dass das nicht mehr so diese reinen Sandplatzwühler sind. Also da würde ich immer ein bisschen Abstand nehmen, aber klar, das ist natürlich erstmal der Belag, wo er natürlich groß geworden ist. Auch hier übrigens ein ganz sympathischer junger Mann, der auch sehr, sehr aufgeräumt, sehr, sehr relaxed und sehr, sehr ruhig hier auch wirkt, der jetzt im Endeffekt einen Schritt eben schon weiter ist als Max Schönhaus, der jetzt eben anfangen muss, auf dem Pro-Circuit sich zu etablieren. Und du hast gesagt, ehemalige Nummer 1 der Welt, da bei den Junioren, da vergisst man immer gerne die diese Platzierung auch erreicht haben. Man spricht meistens immer nur von denen, die Grand Slams gewonnen haben. Das war bei ihm eben nicht der Fall. Er ist in Anführungszeichen nur die Nummer 1 der Welt gewesen, ohne einen Grand-Slam-Titel. Super spannendes Duell in der ersten Runde bei den Schwaben Open. Ehemalige 2 Junioren, Nummer 1, die da gegeneinander angetreten haben. Und das muss man ja auch sehen, er ist jetzt bei den Schwaben Open schon Top-gesetzt gewesen. Also das heißt, er ist schon Nummer 1 gesetzt gewesen in diesem Turnier beim ATP Challenger 50er. Also das zeigt ja auch, dass er schon gute Resultate in dieser Saison erzielt hat. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es auch tatsächlich so, hat in Todi Halbfinale gespielt, dort auch wirklich gute Spieler geschlagen, Poljičak geschlagen, er hat Cecchinato zum Beispiel geschlagen, also hat auch schon gegen die alten Veteranen, Routiniers, muss man auf Deutsch sagen, ja auch schon ganz gute Ergebnisse erzielt, hat in Lima dort auch das Turnier gewonnen gehabt. Also er ist da schon wirklich einen Schritt weiter und da geht es jetzt dann tatsächlich darum, einen Schritt jetzt wieder in die nächste Richtung zu machen, dann in Richtung natürlich höhere Challenger Events, dann ATP-Tour-Ebene. Du hast am Anfang gesagt, irgendwann ATP-Events gewinnen in, was hast du gesagt? Ich glaube, München.
Hamburg, München, Barcelona.
Ja, vielleicht auch irgendwann mal Paris, wer weiß es. Ne? Also ich glaube, das ist dann die Next-Gen, die dann irgendwann vielleicht kommt.
Das werden wir sehen und wir werden es beobachten. Ihr habt ihn auf jeden Fall hier zum ersten Mal gehört. Das war's mit der neuen Ausgabe schon von der Challenger Corner. Wo, wenn das Grand Slam jetzt stattfindet, wo findet das richtige Tennis in den nächsten 2 Wochen statt?
Das richtige Tennis findet für mich statt in Spanien. Ich gehe jetzt zurück nach Spanien und werde nochmal ein ITF-Event in Oviedo mir anschauen. Das ist tatsächlich das älteste internationale Tennisturnier, das in Spanien ausgetragen wird. Und dann geht's zur Copa Sevilla, die ja wir auch schon mal hier im Programm hatten. Und da werde ich bestimmt auch ein paar Eindrücke mitbringen, sodass wir nach den US Open dann natürlich auch wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner haben.
Dann werden wir auf jeden Fall wieder eine Ausgabe der Challenger Corner haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt Chip and Charge auf Instagram und Blue Sky. Da gibt es in den nächsten 14 Tagen ganz viel Content zu den US Open. Folgt allerdings auch auf Blue Sky, TennisTourTalk.com und auf Instagram. Da gibt es dann aus Oviedo und Sevilla dann eine ganze Menge. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.